Ein kleiner Hinweis, bevor die heutige Folge losgeht. Wir sind zum ersten Mal live am nächsten Montag, am 14. April, im Kaufleuten in Zürich. Reden wir über die Wohnkrise, wie es zu der gekommen ist und was sie mit uns macht. Tickets dafür gibt es direkt auf der Webseite des Kaufleuten. Den Link im Beschreib zu dieser Episode. Ich würde mich freuen, euch dort zu sehen. Und jetzt viel Spass mit der heutigen Folge von «Apropos».
Heute bei «Apropos». Ein Bankenskandal und zumindest drin eine alte Bundesrätin. 8 Jahre lang war die alte Bundesrätin Ruth Metzler Verwaltungsrätin der Privatbank REL und dort mitverantwortlich für Good Governance, für die gute und anständige Geschäftsführung. Jetzt kommt aus, dass die Finanzmarktaufsicht FINMA die Privatbank schon seit Jahren auf dem Radar hat. Die Bank REL soll Geld aus dem Umfeld von Autokraten und von Kriminellen verwaltet haben. Mit der Abwehr von Geldwascherei hat die Bank die Beine zu ernst genommen, heisst es in Untersuchungen von der FINMA. Was war die Beitrolle von Ruth Metzler? Und warum ist es so schwierig geworden, über solche Fälle aus der Bankenwelt zu berichten? Das tun wir heute in der neuen Folge von «Apropos» thematisieren, im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger, der Basel-Zeitung und der Berner Zeitung. Zu Gast sind heute Oliver Zielmann und Christian Brönnimann, die beide beim Recherchedesk der Medien arbeiten. Ich heiße Philipp Loser. Hoi Oli, hoi Christian.
Hallo Philipp.
Sali Philipp.
Für all die, die die Bundesrätinnen und Bundesräte von den letzten 30 Jahren nicht auswendig können, Schande über euch, wer war Ruth Metzler?
Ruth Metzler war erst die dritte Frau, die überhaupt im Bundesrat gewählt wurde und dazu noch sehr jung. Sie war bei der damaligen CVP, kommt aus dem Appenzell, hat nachher aber schon sehr rasch nach ihrem Amtsantritt wieder müssen gehen, ist abgewählt worden im Zug von der Wahl von Christoph Blocher damals.
Sie haben mir die Möglichkeit gegeben, bereits im jungen Alter wichtige und anspruchsvolle Herausforderungen in diesem Staat, in unserem Staat anzugehen.
Standing Ovations für die Abgewählte. In jenem Saal, in dem sie häufig kritisiert wurde, wegen mangelndem Respekt vor dem Parlament etwa.
Eine ziemlich spektakuläre Abwahl war das. Und wie du gesagt hast, Oli, sie war auch wahnsinnig jung damals, nicht einmal 40. Was macht man, wenn man als Bundesrätin so jung abgewählt wird? Was haben überhaupt für Optionen denn?
Also sie ist dann sehr schnell in die Privatwirtschaft. Sie hat etliche Mandate gesammelt, beispielsweise bei der Novartis in der ersten Phase. Sie hat sich dann irgendwann selbstständig gemacht, ein Beraterbüro gegründet und, ja, man würde sagen, Multiverwaltungsrätin geworden in verschiedenen grösseren Unternehmen. Heute ist sie bei der AXA-Versicherung beispielsweise Verwaltungsrätin oder bei der Klinikgruppe. Sie hat auch Mandate beispielsweise bei der Avenir Suisse im Stiftungsrat. Oder ist Präsidentin von der Schweizer Garde. Also sehr ein breites Spektrum an Ämtern, die sie hat angenommen. Sie hat aber auch schon einmal ein Mandat gegeben, wo sie Hals über Kopf ausgestiegen ist, wo Kritik laut wurde ist am Geschäftsmodell dahinter. Das war bei einem Schweizer Unternehmer, der den angolanischen Staatsfonds geschröpft hat.
Heute reden wir über ein zweites Mandat, das kritisiert wird von ihr. Und zwar geht es hier um ihr Amt als Verwaltungsrätin von der Bank REL. Sie ist 2016 dort hineingewählt worden. Zuerst mal vielleicht, was ist es überhaupt für eine Bank?
Das ist eine relativ kleine Privatbank mit Sitz in Genf, hat aber Filialen in Zürich und Lugano. Die Bank war damals unabhängig. Heute gehört sie zur Mehrheit der italienischen grossen Bank. Das verwaltete Vermögen, wenn ich sage, kleine Bank, ist rund 15 Milliarden Franken. Die Bank hat aber schon ein bisschen einen Track Record hier öffentlich. Gerade dann, wo Frau Metzler ist in den Verwaltungsrat eingetreten, war sie in Frankreich stark in den Medien gewesen, weil sie verurteilt worden ist wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung. Und jemandem, wo sie die Beihilfe gegeben hat, ist der ehemalige Budgetminister Jérôme Cahuzac gewesen und das sehr grosse öffentliche Aufmerksamkeit.
Was macht man als Altbundesrätin in einem Verwaltungsrat von einer Privatbank?
Also für die Bank ist so eine Personalie natürlich zuerst mal ein super Aushängeschild, wo man gegen raus kann signalisieren, dass man seriös und verlässlich ist und so einen Topshot kann doch das zu einem guten Image mitverhelfen. So nach dem Motto, wenn man jemanden, der so ein wichtiges öffentliches Amt in der Schweiz hatte, kann in den Verwaltungsrat berufen, dann ist doch das sicher auch eine seriöse Institution. Gegen ihn hat natürlich Frau Metzler Aufgaben gehabt, wie jede andere Verwaltungsrätin, jeder andere Verwaltungsrat auch. Also man ist mitverantwortlich dafür, dass der Laden gut läuft, einfach gesagt, dass korrekt geschafft wird, dass es ein gutes Umfeld gibt, dass die Regeln eingehalten werden und so weiter und so fort.
Was vielleicht noch vom ganzen Ablauf historisch wichtig zu sehen ist, ist, dass wir ja die grosse Affäre Kausack hatten in einer frankreichischen Riesengeschichte und dann holt man die ehemalige Schweizer Justizministerin rein. Das ist natürlich ein Signal und das ist auch so herausgegeben worden in den Pressemeldungen damals, wo Expertinnen und Experten so sagen, gegen raus geht im Sinne von, okay, jetzt, wir haben es verstanden, jetzt räumen wir auf.
Sie ist ja gerade in einen speziellen Ausschuss gekommen in dieser Bank, oder?
Ja, aber erst ein bisschen später. Der Ausschuss ist erst geschaffen worden, 2021, wo die italienische Bank die Mehrheit von der Regel übernommen hat. Das war der Vergütungs- und Governance-Ausschuss gewesen. Also spezifisch der Ausschuss, der sich auch mit der guten Unternehmensführung beschäftigt. Wir haben kein genaues Pflichtenheft, weil die Bank uns keine Fragen beantwortet hat, die wir eingereicht haben. Aber eben, dort ist sie sicher dafür zuständig gewesen, dass die Organe und Mitarbeiter von der Bank im Rahmen des rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Rahmens bleiben.
Das ist bis zur Ausgangslage. Frau Metzler in diesem Verwaltungsrat und Mitglied von diesem speziellen Ausschuss. Der Grund, warum wir heute hier über das sprechen, ist eine Untersuchung. Und zwar eine Untersuchung von der Finanzmarktaufsicht FINMA. Warum hat die überhaupt angefangen zu ermitteln gegen Bankrail?
Also die FINMA hat eigentlich zwei Schienen gefahren von dem, was wir Kenntnis haben. Es hat auch zwei Auslöser gegeben. Einerseits hat die FINMA Kenntnis bekommen, das muss auch so 2021 sein, von einer alten Geschäftsbeziehung, die die Bank Rail hatte mit einem italienischen Kunden, wo schon Jahre zuvor 8 Millionen oder gut 8 Millionen in bar hat zu der Bank gebracht, wo sich dann später herausgestellt hat, dass er Geld gewaschen hat für einen italienischen Mafia-Clan. Das hat FINMA in einer separaten Untersuchung unter die Lupe genommen und hat ja ein Rügenschreiben gemacht gegenüber der Rail. Das ist etwa gerade so ein bisschen zusammengefallen mit der Übernahme von der Rail durch die italienische Bank. Und das hat auch so eine Routineuntersuchung, vor Ort, Kontrolle von der FINMA, triggert, wo dann nachher im 22 durchgeführt worden ist.
Die Vor-Ort-Untersuchung hat einiges untergeben. Ich würde gerne mit euch jetzt schnell die einzelnen Vorwürfe durchgehen. Wo fangen wir am besten an?
Ja, es ist gar nicht so einfach, wo anfangen. Also 22 war die erste Vor-Ort-Untersuchung, 23 dann die zweite, vielleicht beim Strukturellen zuerst. Also die FINMA hat festgestellt, dass es sehr grosse Pendenzenberge gibt innerhalb der Bank, dass Tausende von Alarmen für Risikotransaktionen nicht angeschaut worden und geprüft wurden, wo das interne System automatisch ausspuckt. Die sind einfach monatelang bleiben liegen. Oder vielleicht noch problematischer, dass Kundendossiers von über 1000 Konten mindestens 5 Jahre nicht vorgenommen wurden. Das hat man also nicht gemerkt, wenn sich dort etwas verändert hat, wenn vielleicht ein Kunde in eine höhere Risikokategorie wäre gerutscht, dass sie das nicht gemerkt haben. Also da hat man einfach die Kundendossiers schlecht gepflegt. Es hat aber einen ziemlich krassen Interessenskonflikt gegeben. Das Top-Management hat sich mehrmals in die bankinternen Kontrollen eingemischt. Eigentlich dort, wo die interne Compliance zuständig ist, die quasi übersteuert. Das ist natürlich hochproblematisch, weil so Check and Balances innerhalb der Bank nicht funktionieren. Und das ist bis ganz nach oben gegangen. Also der damalige Bankchef, der François Reil, hat persönlich die Aufnahme von einem Kunden durchgeboxt, so wie wir das nachvollziehen können, obwohl eine Compliance-Abteilung Vorbehalt hat gegen ihn.
Das ist ja eigentlich jetzt immer genau in dem Bereich, wo der Verwaltungsrat und erst recht noch Governance-Ausschuss, erst recht noch eine Ex-Justizministerin eigentlich gefragt wäre. Wo man, wenn so eine starke Figur wie der Herr Reil eingreift, braucht es natürlich viel Mut in dem Sinn, zum Auftreten und zu sagen, das geht im Fall nicht, das müssen wir machen. Vielleicht ist das so passiert, wir wissen es ja nicht, sie hat sich ja nicht geäußert. Aber das ist jedenfalls genuin, wie unsere Expertin gesagt hat, eine genuine Aufgabe vom Verwaltungsrat, genau bei so ein Fall, wo es um die Chefin geht und wo man eingreifen muss, eigentlich müsste einschreiten.
Und da kann man vielleicht sagen, es war schon recht oldschool, wie sie dieser Bank zu und her gegangen sind. Vielleicht dazu noch eine Zahl. Also der Herr Reil war nicht nur Chef von der Bank, sondern gleichzeitig auch noch wichtigster Kundenbetreuer. Also er hat 8% vom gesamten Kundenvermögen, das bei der Reil war, quasi unter seiner Obhut gehabt. Und zudem war er auch noch Mitbesitzer von der Bank. Also er hat da schon eine sehr starke Vermischung von der Rolle auf seine Person gehabt.
Was war denn die Folge von dieser ganzen Vermischung?
Also eine Folge, die man sieht, die sicher mit dieser Struktur zusammenhängt, ist, dass die Bank eine ganze Reihe von Hochrisikokunden bedient hat. Personen aus Russland, die Putin nachstehen oder Krieg unterstützen in der Ukraine, oder Autokratenfamilien aus Zentralasien bis hin zu Personen, die mit den Aliyevs von Aserbaidschan verbunden sind, ist das Spektrum relativ gross.
Moralisch ganz sicher fragwürdig, ist aber auch illegal.
Ja, dazu muss ich vielleicht sagen, also Aufsichtsrecht ist nicht Strafrecht. Was die FINMA prüft, ist, ob die Bank in den Pflichten nachkommt, beispielsweise im Bereich von der Geldwäschereiabwehr. Und das hat per se noch überhaupt keine strafrechtliche Relevanz, sondern da geht es wirklich um Aufsichtsrecht. Wenn es dort aber Mängel gibt, dann ist das ein guter Nährboden, dass nachher dahintergehend tatsächlich auch Sachen passieren, die strafrechtlich relevant sein könnten, dass illegales Geld in die Bank reinfließen könnte. Von dem reden wir hier in diesem Fall nicht. Grundsätzlich ist es ja nicht verboten, mit riskanten Kunden, auch politisch exponierten riskanten Kunden, Geschäft zu machen. Ob man das will oder nicht, hängt am Risikoappetit von einer Bank ab. Oder man könnte auch sagen, am moralischen Kompass von einer Bank ab. Es gibt ein Strafverfahren im Kontext von Geldern, die bei der Reise waren, die die Zeitung Le Temps vor kurzem bekannt gemacht hat. Dort geht es laut Le Temps um ein Konto von 150 Millionen Franken von einer Person aus Vorderasien.
Das sind alles Sachen, die die FINMA festgestellt hat. Der hat vorhin gesagt, wie Frau Metzler auf das reagiert hat, das wissen wir nicht.
Also Frau Metzler hat sie angefragt, ob sie gerne Stellung nehmen würde. Sie hat dann gesagt, sie könne das quasi nicht machen, sie hat Geheimhaltungsverpflichtungen und kann aus dem Grund, aus dieser Zeit vom Verwaltungsrat, eigentlich keine Auskunft geben und hat uns dann an die Bank verwiesen. Das ist das, was passiert ist.
Wenn jetzt rauskommt, dass doch etwas Illegales passiert ist, ist dann Frau Metzler mitverantwortlich?
Also Frau Metzler ist sicher mitverantwortlich für die strukturellen Defizite, die die FINMA feststellt. Und festgestellt hat, mitverantwortlich im Sinn von Teil des Verwaltungsrats gewesen, über eine längere Zeit und dort im Spezifischen auch noch Governance-Ausschuss-Vizepräsidentin. Also dort ist sicher eine Mitverantwortung dafür, dass dort nicht alles richtig aufgestellt war, für die aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen zu erfüllen.
Die ganzen Untersuchungen, die man hier sieht, dienen ja dazu, das Risiko zu minimieren. Das Risiko, damit es gar nicht erst zu einer Straftat kommt. Oder? Also was wir sehen, ist, dass man quasi zu viele Risiken eingegangen ist, gemäss der Aufsicht. Wir haben aber kein Strafverfahren hier vorgefunden. Und schon erst recht nicht gegen Frau Metzler oder gegen irgendetwas. Da muss man also klar trennen.
Ist die FINMA-Untersuchung eigentlich öffentlich?
Leider nicht.
Warum wissen wir denn davon?
Also grundsätzlich ist es so, dass wir wie so oft mit ausländischen Medienpartnern in Kontakt stehen. Oder? Manchmal bekommen die einen wichtigen Hinweis, dann setzen sie uns ins Bild. Das war in diesem Fall auch der Fall gewesen. Und so haben wir dann quasi erfahren von diesen FINMA-Ermittlungen.
Das ganze Thema war schon recht heikel. Man hat es euch angehört. Jetzt wird es noch etwas heikler. Denn ganz grundsätzlich kann man glaube ich, sagen, dass über Banken in der Schweiz zu berichten nicht risikofrei ist. Oder, Oli?
Das ist richtig. Wir haben ja im 2015 unser Bankgeheimnis ziemlich drastisch verschärft damals. Also eigentlich aus politischen Gründen. Wir haben gesagt, wir tun nicht nur, wie es schon immer der Fall war, quasi der Bank, der Banker, also der, der in der Bank ist und das Geheimnis rausträgt und verratet, bestrafen, sondern eigentlich jeden, der das von diesem Banker annimmt und weiterträgt. Und die Idee war, dass man die Leute bestrafen will, die so Kundenlisten nach Deutschland zu den Steuerämtern verkaufen. Oder? Die hat man wollen, Päckler eigentlich. Und dann hat man den Paragraph gemacht, den neuen im 15. Wenn du das weitergibst, dann bist du genauso strafbar wie der Banker selber. Oder? Das Problem ist, dass das Weitergeben halt nicht näher eingeschränkt ist. Und wenn das dann halt nicht jemand ist, der das im Steueramt in Deutschland verkauft, sondern ein Journalist ist, der seine Zeitung tut, dann gibt er die Information natürlich genauso weiter. Und damit ist er dann plötzlich im gleichen Topf wie die Leute, die Bankdaten verkauft haben und voll im Visier von unserem Strafgesetz. Und das betrifft natürlich die Journalisten jetzt in so Fall relativ direkt und massiv.
Macht man sich strafbar, wenn man jetzt über so eine Untersuchung von der FINMA berichtet?
Das Gesetz ist ja so, dass wenn eine Bankgeheimnisverletzung stattfindet und nur dann, und das weitergegeben wird und man als Journalist das annimmt und weiterverzählt oder in die Zeitung tut, ja, dann macht man es strafbar. Aber das passiert natürlich nur dann, wenn so eine Bankgeheimnisverletzung stattfindet, auch tatsächlich. Oder? Und das heisst, da geht es jetzt um Quellenfragen. Oder? Unsere Haltung jetzt bei der Bank Rail ist, wir haben das da ins Bild gesetzt worden aus dem Ausland. Wir sehen da primärweise da keine Bankgeheimnisverletzung, aber die Bank selber jetzt, der Rail, wo man sie konfrontiert hat, die sieht das völlig anders. Die sagt, Freunde, das ist jetzt eine Bankgeheimnisverletzung, wir sehen das so. Und hat jetzt angekündigt, dass sie, oder gesagt, sie hätte jetzt Strafanzeige gegen Unbekannte eingereicht, wegen einer möglichen Bankgeheimnisverletzung. Und in diesem Moment wird es heikel, oder? Das ist ja so.
Dazu muss man vielleicht auch noch sagen, das, was wir Kenntnis haben davon, sind ja Resultate aus einer FINMA-Untersuchung, die von einer Behörde, also quasi Behörde, kommt und nicht aus der Bank selber. Also das ist vielleicht auch noch eine Unterscheidung, die in diesem Spannungsfeld eine Rolle spielt.
Ihr habt mit drei Kolleginnen und Kollegen geschwätzt, die bei dieser Recherche mitgeholfen haben. Unter anderem mit dem Frederik Obermeier, der seit Jahren ein recht prominenter Rechercheur ist.
Als ich zum ersten Mal gehört habe, dass wir als Journalisten interne Bankdaten Schweizer Banken auch dann nicht weitergeben können, wenn wir schon auf den ersten Blick sehen, dass die Kunden, die da drin sind, von öffentlichem Interesse sind, weil es zum Beispiel sanktionierte Personen sind. Da konnte ich es ehrlich gesagt nicht glauben. Ich dachte erst, da muss irgendwie ein Fehler vorliegen, da interpretiert jemand das irgendwie falsch. Das kann doch nicht sein. Und vor allem kann es doch nicht sein, dass das nicht bislang nie thematisiert wurde, dass es nicht öffentlich wurde, dass nicht Journalistenverbände und auch Parteien Sturm gelaufen sind, um dieses Gesetz sofort wieder zu ändern und das Problem darin gesehen.
Was tut die Schweizer Gesetzesgrundlage für ihn bedeuten und für seine Arbeit?
Um das zu verstehen, müssen wir jetzt schnell auf einen anderen Fall zurück. Also wir reden jetzt die ganze Zeit von Rail, aber vor 3 Jahren hat es einen anderen Fall gegeben von der Credit Suisse. Dort sind wirklich Daten aus dem Inneren von der Bank raus, oder? Und da haben wir ja damals verzichtet, aus genau diesen Gründen, haben gefunden, das ist im Fall zu heikel, das können wir nicht anlängen. Aber der Obermeier und andere im Ausland haben nachher Geschichten gemacht mit diesen Daten. Und in diesem Moment ist natürlich das Risiko für sie, juristisch belangt zu werden, in der Schweiz plötzlich gestiegen, weil die Bundesanwaltschaft führt jetzt schon seit 22 Ermittlungen zu diesem Credit Suisse Leak durch, oder? Und die interessiert sich natürlich auch für die Journalisten, die die Daten bekommen haben. Und jetzt ist es halt so, gerade der Frederik Obermeier ist ja auch in Kontakt gestanden mit Quellen und so, wenn er jetzt in die Schweiz reist, dann riskiert er, also er wird jetzt da nicht verhaftet hier, oder? Aber er riskiert natürlich auf jeden Fall eine Befragung, oder dass man auf die Seite nimmt und sagt, du kannst uns Auskunft geben über deine Quellen und all das. Er würde natürlich nichts sagen, aber er will halt auch nicht einmal unbedingt vernommen werden. Also er will dem ausweichen und wegen dem kommt er nicht mehr in die Schweiz.
Okay. Also wirklich keine Besuche mehr von Freunden, keine Umsteigen mehr am Flughafen, gar nicht mehr?
Nicht mehr, nicht einmal Transit. Und er ist eben noch nicht allein. Also das ganze Team, das damals Credit Suisse Daten angeschaut hat, und zwar, wir reden ja da von Ex-Generälen, die schwerste Foltervorwürfe haben, von sanktionierten Personen, also Leute, die wirklich also jetzt nicht irgendwie Musterschüler sind, also die da öffentlich gemacht haben, weil sie das gemacht haben sie ein Risiko, in das Strafverfahren zu verwickelt werden, in der einen oder anderen Weise, und sie wollen das vermeiden und kommen in die Schweiz, ohne Transit.
Ist das in der Absicht vom Gesetzgeber?
Als wir das zuerst mal ein bisschen genauer angeschaut haben, haben wir gedacht, ja gut, das ist ein Fehler, oder? Weil die wollen eben die Hehler verwünschen, die da Daten verkaufen. Und dann haben wir aber nachher die Debatte nachgeschaut, die im Parlament stattgefunden hat. Und dort ist dann tatsächlich die Journalisten ein Thema gewesen. Dann hat es dann okay gesagt, aber Freunde, Adam Ara damals, SP, hat das zur Debatte gestellt im Nationalrat. Wenn wir das jetzt machen, dann treffen wir die Journalisten auch. Und dann hat die FDP dann geantwortet im Saal und gefunden, ja, das stimmt, aber es ist ja nicht ihr Job, Bankdaten anzuschauen, ändern Durchsagen. Und das Problem, das wir ja auch rechtlich hatten, oder, wenn jetzt so einen Paragraph mal angenommen, das würde jetzt zu einem Verfahren kommen in der Schweiz, gegen einen Journalist wegen dem verschärften Bankengesetz, dann schauen die Richter auch wirklich darauf, was der Gesetzgeber hat wollen. Also die gehen in die Parlamentsdebatte und schauen an, was ist gemeint war. Und durch das Thema war im Nationalrat, haben wir nicht mehr sagen, ja, wir sind nicht gemeint mit dem Gesetz. Es war völlig klar, dass man das in Kauf nimmt, dass man die Journalisten einschränkt. Und damit ist unsere Chance, also die juristische Einschätzung, das sind nicht nur wir, die das sagen, das sind auch renovierte Kanzleien, die das angeschaut haben, unsere Chance, in so einem Fall juristisch davor zu kommen, sind fast inexistent.
Für die ausländischen Kolleginnen und Kollegen sind Konsequenzen klar. Keine Wanderungen mehr im Berner Oberland, kein Besuch vom ESC in Basel. Was hat für euch für Konsequenzen? Wenn ihr jetzt mit mir über das hier im Podcast redet, ist das nicht ein Problem für euch?
Wir müssen einfach doppelt aufpassen, wenn es um Quellen geht. Das ist ja so. Also, und das ist ja auch jetzt komisch an diesem Gesetz. Oder? Man ist ja als Journalist immer wieder konfrontiert mit heiklen Daten aus Kommissionen, medizinische Daten, alles möglich. Und es findet nachher immer ein Abwägen statt. Oder kann man jetzt mit dem Kommissionspapier, mit dieser Medizinakte, kann man mit dem arbeiten, teilweise etwas veröffentlichen und wägt das ab gegen das öffentliche Interesse. Und muss im Zweifelsfall nachher vor einem Richter, um argumentieren, warum man jetzt das und das veröffentlicht und das andere nicht. Und bei den Bankdaten, anders als bei den Medizindaten und bei anderen, ist die Debatte halt völlig anders. Wenn das Risiko besteht, dass die durch eine Bankgeheimnisverletzung rauskommen, dann ist der ganze Quellensatz wie tot, wie untouchable. Oder? Und das ist für mich jetzt auch politisch ehrlich gesagt insbesondere das Problem, weil die, die wir ja mit diesem Paragraph schützen, also die, die wir eigentlich würden veröffentlichen, wenn wir ein öffentliches Interesse sehen, das sind ja Autokraten, Familien, Kriminelle. Die würden, ich würde ja nicht den Zahnarzt von nebenan, dem sein Bankkonto veröffentlichen, das null öffentliches Interesse, sondern wir machen wirklich in der Regel ausländische Potentaten. Und ihre Entourage, die werden geschützt, die können wir nicht mehr anschauen, aber die medizinischen Daten von meiner Großmutter, die sind weniger geschützt.
Und wenn du fragst, ob das für uns eine Gefahr ist, also wir sind uns bewusst, dass es rechtlich relativ schmaler Grat ist, wo wir uns darauf bewegen und sind da so sehr vorsichtig bei der Nennung von Kunden. Und es geht ja um die Nennung von Kundenbeziehungen von Banken, die geschützt sind vom Bankgeheimnis. Sehr ausgewählt, welche das wir nennen und welche nicht und auch mit welcher Quellenlage, dass wir so Kundenbeziehungen nennen oder nicht. Punkt.
Entscheidend ist, glaube ich, wenn ich euch richtig verstand, dass eine Bankgeheimnisverletzung muss wie erstellt worden sein, dass es überhaupt heikel wird. Jetzt im aktuellen Fall, bei der Bank Rail, tut die Bank selber sagen, das sei eine Bankgeheimnisverletzung. Die sagen das anders. Wer darf das jetzt entscheiden? Und wie geht es dort weiter?
Es gibt jetzt eine Untersuchung wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Sie haben eine Anzeige gemacht. Sollte die Staatsanwaltschaft das an Hand nehmen, muss sie das anschauen und je nachdem abklären. Und ich weiß nicht genau, wie sie das dann machen, aber es ist dann in den Händen der Justiz. Jedenfalls sicher nicht bei uns.
Ist echt Ruth Metzler immer noch dort?
Nein, sie ist im letzten Sommer aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden. Interessanterweise auch nachdem das Inside Paradeplatz, der Blog, schon hat darüber berichtet, dass die FINMA die Rail auf dem Radar hat, wo es so ein bisschen erste Informationen darüber gegeben hat, dass dort vielleicht etwas nicht ganz so gut läuft. Und es ist zeitlich auch zusammengefallen mit dem Wahlkampf zu ihrem neuesten Mandat, wo sie im November reingewählt wurde ins Präsidium von Swiss Olympic. Also sie ist nicht mehr dabei, ist aber 8 Jahre lang dabei gewesen.
Mhm. Und hat eben noch genug zu tun jetzt, oder? Als Chefin von Swiss Olympic, kann man das sagen.
Ja, ja, das ist ja nur eines von vielen Mandaten, die sie noch hat.
Das heisst, man kann festhalten, die Arbeit wird ihr einmal nicht ausgehen. Und euch nehme ich an, auch nicht. Oli, Christian, merci für das Gespräch.
Herzlichen Dank, merci.
Danke dir, Philipp.
Die ganze Recherche von Oliver Zilmer und von Christian Brönimann, die sie zusammen mit Silva Besso gemacht hat, würde ich sehr gerne verlinken. Das war es mit dieser aktuellen Folge von «Apropos». Produziert die Folge der Tobi Holzer. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns morgen wieder. Bis dann, ciao zusammen.